Hallo, hier ist Ulrike mit der 74. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Es geht darum, was so los war im Garten, was jetzt anliegt, und ich gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Diese neue Folge kommt Ende Juli, ja relativ spät. Das lag zum einen daran, dass viel zu tun war im Beruf, aber auch, dass man im Garten ja aus dem Gießen gar nicht mehr rauskommt im Moment. Es herrscht ja diese ungewöhnliche Dürre, und all das hat den Alltag so ein bisschen durcheinander gebracht. Es ist ja wirklich täglich nötig, da zu gießen, und deswegen hat sich alles etwas verzögert. In dieser Folge geht es zunächst um den phänologischen Kalender. Dann geht es darum, was so los ist im Garten, wie schon erwähnt, Gießen. Und dann gibt es einen kleinen Sonderteil, einen Erfahrungsbericht über den Tomatenanbau. Erst einmal möchte ich mich aber ganz herzlich für das Hörerfeedback von Christine bedanken, die mir zwei total nette E-Mails geschrieben hat. Christine hat auch einen naturnahen Garten und viel Freude daran, wie sie berichtet. Dieses Jahr mit besonders viel Schmetterlingen, Insekten, verschiedensten Vögeln, und sie hat in ihrem Garten sogar junge Blindschleichen gesichtet. Ja, ganz herzlichen Dank an Christine. Das freut mich immer, wenn ich von anderen begeisterten Gärtnern höre. Danke dafür. Ganz Nordeuropa leidet dieses Jahr ja unter einer extremen Trockenheit und Dürre. Der Sommer war bislang ganz bombastisch dank einem stabilen Hochdruckgebiet, das aber halt mit großer Trockenheit einhergeht. Es gab ja gibt diese Wetterextreme, dass in Schweden Waldbrände außer Kontrolle geraten sind. Und dass es sogar am Polarkreis jetzt mehrere Tage Temperaturen über 30 Grad gegeben hat, das ist schon heftig. Hier im Rheinland hat es seit circa Ende Mai nicht nennenswert geregnet, und das macht sich natürlich bemerkbar. Alles sieht ziemlich steppig aus. Rasen, Wiesen sind braun. Das Getreide musste teilweise schon früher geerntet werden und ist nicht richtig ausgereift, und es kommt zu großen Ernteausfällen. Da auch das Gras nicht mehr richtig wächst, fehlt den Bauern das Viehfutter, und das ist schon eine extreme Wetterlage. Der phänologische Kalender geht dementsprechend auch vor. Alles ist 2 oder 3 Wochen früher. Laut phänologischem Kalender befinden wir uns jetzt im Spätsommer. Der Spätsommer wird angezeigt durch die Heideblüte, die Reife der frühen Zwetschgen, der Eberesche und Blüte der Herbstanemonen. Auch erste Brombeeren habe ich schon gesichtet. In der Mitte des Spätsommers blüht die Goldrute. Ja, wie schon erwähnt, stöhnt man langsam über das warme Wetter. Ja, das schöne Wetter hat natürlich auch seine schöne Seite. Ich war dieses Jahr schon so oft schwimmen im See wie eigentlich noch nie. Im Mai ging es ja schon los, und das kann man natürlich auch genießen. Gartenarbeit ist aber erfreulich hauptsächlich am Vormittag. Zum Glück war es bislang so, dass es nachts immer noch ganz gut abgekühlt hat und man konnte die Wohnung lüften, und bis zum Mittag kann man auch eigentlich ganz gut draußen arbeiten. Das wird sich jetzt nächste Woche ändern. Es ist eine ziemliche Hitzewelle vorhergesagt, pünktlich zu den Hundstagen. Die Hundstage sind Ende Juli, Anfang August und stehen oft für eine Hitzewelle und die heißeste Zeit im Jahr. Und das soll nächstes Wochenende mit Temperaturen um die 34 Grad hier im Rheinland auch so richtig eintreffen. Und es gibt auch erste Stimmen, dass diese Trockenheit und sonniges Wetter bis Ende August in der Nordhälfte von Europa anhalten könnte. Für den Garten bedeutet das, dass die Hauptarbeit jetzt in Gießen und nochmal Gießen besteht. Dadurch war auch jetzt richtig der Tageslauf so ein bisschen bestimmt. Am besten ist es ja, dass man früh morgens gießt. Das ist nicht immer möglich, wenn man berufstätig ist. Die Alternative ist halt, in den Abendstunden zu gießen. Am besten, wenn die Sonne langsam untergeht. Das ist ja teilweise jetzt erst, dass die Pflanzen und Beete im Schatten stehen, so circa ab 20 Uhr der Fall. Ich habe also dann oft so 19, 20 Uhr den Garten gewässert und bin an freien Tagen tatsächlich des Öfteren ganz früh aufgestanden und habe morgens gegossen. Teilweise auch hintereinander, einmal abends, einmal morgens, weil es ist am besten, nachhaltig zu gießen. Also nicht oft und wenig gießen, sondern dann lieber zweimal die Woche, dafür aber dann richtig durchdringend. Durchdringend gewässert ist der Boden dann, wenn er 20 Liter pro Quadratmeter erhält. 20 Liter, das sind 2 große Gießkannen pro Quadratmeter. Das ist natürlich schon ziemlich viel und man muss mit einem Schlauch lange da stehen, bis der Quadratmeter diese 20 Liter erhalten hat. Ich habe mich dann auch teilweise damit beholfen, dass ich die besonders gefährdeten Pflanzen mit der Gießkanne dann direkt im Wurzelbereich direkt halt gewässert habe. Da kommt man dann eher auf diese Literzahl, als wenn man mit einem Schlauch ein ganzes Beet besprengt. Was auch hilft, die Verdunstung runterzukriegen, ist das Mulchen. Wenn möglich, sollte man also zwischen den Pflanzen den Gartenboden mulchen. Im Moment ist ja das Problem, dass der Rasen auch gar nicht mehr so richtig wächst. Also es ist nicht mehr nötig, den zu mähen, weil er das Wachstum eingestellt hat. Deswegen fehlt der Rasenschnitt, mit dem ich auch immer mulche sonst. Man kann stattdessen aber auch zum Beispiel Stroh verwenden oder kleingehäckseltes Ast- oder Buschwerk mit Blättern. Das habe ich teilweise auch gemacht, da das anfiel im Garten. Man kann halb verrotteten Kompost verwenden, der dann gleichzeitig auch eine Zwischendüngung darstellt. Und wenn man jetzt nur Stroh oder Holzhäcksel hat, dann ist es wichtig, ein paar Hornspäne mit auszubringen, weil diesem Material der Stickstoff fehlt. Die Hornspäne sorgen dann dafür, dass das trotzdem langsam gut verrottet und der Boden keinen Stickstoffmangel bekommt. Was ich auch bei mir im Garten habe, ist, dass der Kirschbaum Blätter abwirft. Ich habe teilweise diese Blätter dann auch unter Beerensträuchern zum Mulchen verwendet. Das ist übrigens auch wichtig, dass man flachwurzelnde Beerensträuche ab und an mitwässert, zum Beispiel die Himbeeren, die ja Flachwurzler sind, damit die nicht völlig vertrocknen bei dem Wetter. Ja, auch die sind halt dann dankbar für eine Mulchschicht. Eine Maßnahme, die auch hilft, ist das Hacken. Hacken gegen Unkraut und aber auch, um die Bodenverdunstung herabzusetzen. Dadurch, dass die oberste Bodenschicht abgetragen wird oder abgelockert wird durch das Hacken, wirkt die so ein bisschen wie Mulch und bedeckt diese Poren, die im Boden sind. Und dadurch wird die Verdunstung halt auch etwas eingedämmt. Ja, aber man kommt um das Gießen nicht drumherum, wenn man seine Pflanzen irgendwie retten will. Ein Blick durch meinen Garten sieht auch eher trauriger aus, also ein traurigerer Anblick wie noch Anfang Juni, wo der Boden ja noch ein bisschen feuchter war. Der Rasen ist braun, da ich den halt nicht so richtig durchdringend mitbewässere. Rasen hält das eigentlich aus, der kommt dann wieder nach so einer Trockenheit. Und man sieht halt an den Beeten doch, dass die Pflanzen ein bisschen leiden. Einiges ist braun geworden. Dieses Mädchenhaargras habe ich zum Beispiel zurückgeschnitten, da das doch sehr lang und strohig geworden ist. Ja, es ist ein eher dürres Bild, also ein eher trockenes Bild. Trotz dem Gießen fehlt halt einfach das saftige Grün, was sonst die Gärten ja zu so einem schönen Anblick macht. Was sonst so anliegt im Juli, August, ist ja hauptsächlich Ernten. Ab so circa 7., 9., 7. sind bei mir die ersten Tomaten reif geworden. Seitdem reißt also die Tomatenernte nicht ab. Die Stangenbohnen sind bei mir auch recht gut gekommen. Ich habe diesmal neben zwei alten Sorten hauptsächlich die Neckarkönigin angebaut und habe da schon reiche Stangenbohnenernten einfahren können. Was ich auch noch ernte, sind Kohlrabis. Und Kartoffelernte hat angefangen. Zu den Kohlrabis ist zu sagen, dass man die eigentlich eher früh wie spät ernten sollte bei einem heißen, trockenen Wetter, da die sonst stärker zum Verholzen neigen oder manchmal so wattige Stellen ausbilden. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist der Butterkohl. Ich habe dieses Jahr den Butterkohl Goldberg selber vorgezogen und auch angebaut. Da kann ich nur Positives berichten. Der Butterkohl ist ein Kohl, der dem Wirsing etwas ähnlich ist, und ein Blattkohl. Man kann also einzelne Köpfe ernten, man kann ihn aber auch Blatt für Blatt beernten. Das heißt, man erntet nicht den ganzen Kohl, sondern pflückt bei Bedarf einzelne Blätter ab, um die dann in Suppen oder in Gerichten zu verwenden. Und dieser Butterkohl, den kann ich sehr empfehlen. Das ist ein milder Kohl, der sehr lecker ist. Ich habe da zum Beispiel eine Butterkohl-Quiche gemacht, die sehr lecker war. Oder auch diesen klassischen Kohleintopf mit Kartoffeln und Kohl und Speck ist sehr lecker. Also Butterkohl lohnt sich wirklich im Hausgarten anzubauen. Und der steht bei mir auch immer noch auf dem Beet. Eher enttäuschend war eine kurze Salatgurke, die ich angebaut hatte. Die schmeckt einfach nicht so besonders. Von Nachbarn habe ich koreanische Gurken geschenkt bekommen. Eine Sorte aus Korea, die sehr lecker und knackig ist. Da konnte diese Salatgurke, die so ein Zwischending wohl zwischen Salat und Landgurke war, nicht mithalten. Kartoffeln sind bei mir dieses Jahr eher mau. Die Pflanzen sind teilweise umgekippt. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht Mäuse waren. Es waren also auch Mäuse in diesem Beet, wie überhaupt in diesem Jahr überall viele Mäuse im Garten sind. Zwei, drei Pflanzen hatten so gut wie gar keinen Ertrag. Und bei anderen drei weiteren, die ich schon beerntet habe, war der Ertrag so mittelmäßig. Also Kartoffelernte ist dieses Jahr nicht so besonders, aus Gründen, die zum einen daran liegen können, dass der Standort nicht so voll sonnig war, dass es eher trocken war und dass Mäuse im Beet waren. Ja, was bei mir ganz gut gekommen ist, sind zwei Zucchinis und was ganz vielversprechend aussieht, sind vier Physalis-Pflanzen, die ich gesetzt habe. Nochmal vielen Dank an den Hörer, der mir die Samen geschickt hat. Die sind also gut gekommen und ja, die ersten kleinen Lampions sind zu sehen, wo die Physalis-Früchte ja drin sind und ich bin gespannt, wie die schmecken. Für die Beeren war es ein bisschen zu trocken. Ich habe ja unter anderem auch Blaubeeren im Garten. Da habe ich mich dann nicht getraut, die mit unserem sehr kalkhaltigen Wasser zu bewässern. Blaubeeren brauchen ja einen sauren Boden und Kalk ist das Gegenteil. Deswegen sind die teilweise am Strauch dann schon getrocknet. Und ich habe gestern noch Blaubeeren geerntet, die lecker sind, aber teilweise schon in ein Trockenfruchtstadium übergegangen sind. Und die Himbeeren gingen auch so, die habe ich zwar gewässert, aber die Himbeerernte, die war nicht ganz so toll dieses Jahr bei mir. auch Stachelbeeren und Johannisbeeren haben reich getragen zwar, aber durch die Trockenheit war die Ausreife irgendwie dann doch nicht so gut wie in den anderen Jahren. Ab Ende Juli, August sollte man die Düngung für Gehölze und einige andere Gewächse einstellen, da die sonst keine winterharten Triebe mehr ausbilden. Kulturen, Gemüsekulturen, die weiter auf dem Beet stehen, sind allerdings dankbar für eine Zwischendüngung. Das sind Kohlsorten, Zucchini und so weiter. Und woran man ebenfalls ab und an denken kann, ist den Kompost zu wässern. Wenn es so extrem trocken ist, fällt auch der Kompost trocken und zur Verrottung braucht es aber eine gewisse Feuchtigkeit. Also ab und an daran denken, den Kompost mitzugießen sozusagen, damit der Verrottungsprozess da weiter in Gang bleibt. Ich habe neben dem Kompostbeet auch ein kleines Hügelbeet mit Pferdemist und Kompost, wo ich 3 Kürbisse gesetzt habe. Das gieße ich auch immer mit. Diese 3 Kürbisse sind am Anfang sehr gut gewachsen und es hängen auch 3 bis 4 Kürbisse dran. Insgesamt allerdings nur, weil seit einiger Zeit der doch rätselhaft kümmert. Es kann sein, dass die Nährstoffe doch nicht ausgereicht haben und dass der nicht tiefgründig genug wurzeln kann. Ich gieße den immer fleißig und weiß nicht so recht, warum der nicht mehr so gut weiter wächst. Durch das Gießen gelingt es mir immerhin, den vorm Eingehen zu bewahren. Aber der könnte etwas kräftiger wachsen. Da muss ich mir nächstes Jahr was überlegen. Es kann allerdings auch einfach sein, dass Mäuse in diesem Hügel eingezogen sind. Das ist ärgerlich dieses Jahr. Ich habe also sowohl Wühlmäuse wieder im Garten wie auch andere Mäuse, die teilweise den Boden richtig durchlöchert haben. Da weiß ich mir so recht keinen Rat. Wühlmausfallen wären denkbar. Was ich gemacht habe, ich habe dieses Wühlmausgas nochmal eingesetzt und ich hoffe, dass ich die Mäuse da ein wenig vertreiben konnte. Die habe ich in Verdacht, die Kartoffeln auf den Gewissen zu haben. Und ganz eindeutig haben sie bei mir wieder frisch gepflanzte Stauden abgefressen. Ich hatte da zum Beispiel Phlox wieder neu gesetzt und konnte dann da nur noch den obersten Lappen dann sozusagen am Wurzelwerk herausziehen. Sowas ist wirklich sehr ärgerlich. Da habe ich jetzt diese Reste von Wurzeln, von Phlox und auch von einem Eisenkraut in Töpfe noch verpflanzt und hoffe da, dass ich die wieder hochpäppeln kann. Wenn ich die wieder auspflanze, werde ich die mit einem Gitter umgeben. Die Mäuse sind sogar im Tomatenbeet. Ich hatte die Tomaten auch auf einem kleinen Hügelbeet bei mir gezogen und das leider nur teilweise mit mehreren Schichten Kaninchendraht ausgelegt. Ich hatte am Anfang so ein kleineres Beet vorgesehen und das geschützt mit diesem Draht, aber dieses Jahr ist das noch um 1-2 Quadratmeter erweitert und unter diesen Quadratmetern ist halt kein Draht zum Mäuseschutz und das hat sich gleich gerecht. Die haben sich da also durch die Hügel gebohrt und ich kann nur hoffen, dass das keine Wühlmäuse sind. Es sieht auch ein bisschen so aus, als ob das andere Mäuse sind, da einfach nur Löcher zu sehen sind und die Pflanzen nicht komplett abtrocknen. Die werden da durch diese Löcher halt nur so ein bisschen in ihrem Wachstum beeinträchtigt. Naja, nicht so erfreulich. Was ich noch plane zu pflanzen, sind Endivien. Ich hatte überlegt, die auszusehen. Das Wetter war ja aber so heiß, dass ich so meine Zweifel hatte, ob ich die durchbekomme. Ich werde jetzt versuchen, die am Haus vorzuziehen, bin da aber schon ein bisschen spät dran. Das werde ich machen und die dann halt zu Hause, da kann ich sie ja wässern auf der Terrasse, hochpäppeln und dann versuchen auszupflanzen. Mal schauen, ob es im August dann mit der Hitze so weitergeht, sonst wird das natürlich schwierig. Und ich werde je nachdem dann doch am Markt Pflänzchen kaufen, weil die Endivien bis Mitte August im Beet stehen sollten als Pflänzchen, weil es sonst zu spät wird dafür. Was vorbei ist, ist der letzte Aussaattermin für Buschbohnen. Die kann man säen bis Mitte Juli. Wenn man sie jetzt sät in milderen Gegenden, kann daraus vielleicht noch was werden. Jetzt fängt es aber an, kritisch zu werden, damit dass die halt vor Herbst, Winter dann noch ausreifen. Also Bohnenaussaat, letzter Termin gewöhnlich Mitte Juli. So, jetzt aber zu dem Sonderteil über Tomaten. Die Hörer von diesem Podcast wissen, dass ich dieses Jahr ja mein Tomatenbeet vergrößert habe. Ich habe 10 Tomaten aus alten Sorten, aus Samen selber gezogen und überdacht im Garten angebaut. Und das macht echt große Freude, diesen Tomaten beim Wachsen zuzusehen. Es gibt zwar einige Problemchen, auf die ich im Folgenden auch gleich eingehen werde, aber das ist schon wirklich toll, vor allem weil ja jetzt die Tomatenernte schon im Gange ist. Und ich bin wirklich begeistert von dieser Formenvielfalt, den verschiedenen Geschmacksqualitäten von diesen Tomaten. Das ist wirklich beeindruckend. Auf meiner Webseite findet ihr Bilder von den Tomaten, die ich geerntet habe. Ich habe angebaut die Sorten Honigsüßer Erlöser, Smaragdapfel, Oleorose, Charbon, Herz von Bosnien, die schlesische Himbeere und das Kleeblatt von Togo. Das Kleeblatt von Togo ist die kleinste Fleischtomate der Welt und wirklich total niedlich. Guckt euch die Bilder an, vor allem im Vergleich zu den anderen Tomaten. Das ist so eine Kindertomate irgendwie. Der Ertrag ist insgesamt nicht besonders hoch, weil die recht klein ist, aber die sehen echt aus wie gemalt, diese Früchte. Ich habe den Samen von der Gruppe Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt in Regionalgruppe Köln bekommen. Mir ist wohl aufgefallen, es gibt Bilder im Netz von diesem Kleeblatt von Togo, die ein wenig anders aussehen. Es kann also durchaus sein, dass das ein Same ist, der sich noch mit was anderem jetzt gekreuzt hat. Auf jeden Fall ist das Ergebnis eine total niedliche und auch wohlschmeckende Tomate. Die Smaragdapfel ist eine grüne Tomate. Man erkennt die Reife daran, dass die gelb wird. Sie ist so geflammt mit grünen Streifen dann. Sehr lecker, mild im Geschmack. Die Oleorose ist die Tomate, die ich von einem Hörer habe. Eine sehr leckere Tomate, die bei mir im Anbau allerdings keine extrem dünne Schale hat, sondern eine eher mitteldicke Schale. Also ich kann da nicht beobachten, wie die Zusender da beschrieben hat, dass die leicht aufplatzen oder extrem weich und empfindlich sind. Also das ist bei mir eine mittelgroße Tomate mit einer normal harten Schale, recht aromatisch und lecker. Der honigsüße Erlöser ist die mildeste Tomate, die ich da angebaut habe. Sie schmeckt auch Leuten, die eigentlich keine Tomaten mögen, weil sie eigentlich keinen Tomatengeschmack deutlich hat. Sie ist sehr mild und schmeckt im Salat verglichen mit anderen Tomaten, Gurken oder Zwiebeln dann recht süß und ist kräftig hell orange oder gelb. Die Tomate Charbon ist eine gerippte Tomate, die bei mir oben grün bleibt. Da weiß ich jetzt nicht, ob das eine Sorteneigenschaft ist oder ob die auch an der Grünkragenkrankheit leidet. Davon ist auch ein wenig die Oleorose betroffen. Und das ist ein Phänomen, das auftritt bei Tomaten. Es bedeutet, dass die am Stielansatz einen grünen oder auch je nach Sorte gelben Kragen haben. Das Fruchtfleisch reift da nicht richtig aus und bleibt hart. Die Tomate ist trotzdem genießbar, man muss halt dann diese grünen Stellen abschneiden. Und das ist etwas, was ich hauptsächlich an dieser Tomate Chabon beobachte und etwas gemildert an der Olly Rose. Ich habe danach recherchiert, also dieses Grünkragenphänomen kann auftreten durch zu große Hitze und zu viel Sonne, durch eine Stickstoffüberdüngung und auch durch übermäßiges Gießen oder zu viel Ausgeizen. Ja, also diese Faktoren übermäßige Sonne trifft auf jeden Fall zu, eventuell auch übermäßiges Gießen. Da streiten sich ja so ein bisschen die Geister auch im Netz, wie viel Wasser die Tomaten brauchen. Besonders wenn es heiß wird, sagen einige, die brauchen ziemlich viel Wasser, 5 Liter pro Pflanze. Andere sagen, dass Tomaten eher sparsam gegossen werden sollten, weil das auch dem Aroma zugute kommt und Tomaten eher empfindlich auf zu viel Nässe im Wurzelbereich reagieren. Ja, ich bin da etwas hin und her gerissen gewesen und als es jetzt so heiß war, habe ich die also eher im Zweifelsfall eher zu viel als zu wenig gegossen. Es kann sein, dass dadurch dieses Grünkragenphänomen befördert wurde. Das ist etwas, was ich mir jetzt vorgenommen habe, wirklich noch sorgfältiger zu kontrollieren, wie feucht die Erde wirklich ist. Dazu habe ich jetzt die Töpfchen hochgehoben und festgestellt, dass es da in der Tat erstmal auch feuchter war, wie ich dachte. Und ich werde die jetzt dann nur nachgießen, wenn es da wirklich deutlich trocken geworden ist. Und ansonsten beobachte ich das mal. Ich habe die Tomaten ja auf diesem Hügelbeet stehen, wo ein wenig Pferdemist drin ist, aber auch schon nicht zu viel, weil ich das mit diesem Stickstoffüberdüngen schon wusste beim Anlegen des Beetes. Es kann aber trotzdem sein, dass zu viel Nährstoffe drin sind, weil ich sonst halt das Beet hauptsächlich mit Kompost aufgeschüttet habe. Also könnte auch sein, dass tendenziell etwas zu hoher Stickstoffanteil in der Erde ist oder war. Ich überlege mir jetzt, ob ich die Tomaten überhaupt zwischendünge. Was ja sehr empfohlen wird allerseits, ist Brennnessel- oder Beinwelljauche. Beinwell habe ich auch im Garten. Da überlege ich mir, dass ich das mal ausprobiere. Weil gleichzeitig tritt bei einer Sorte bei mir das Phänomen auf, dass die so von unten her gelbe Blätter bekommt. Das ist das Kleeblatt von Togo, das das am stärksten hat. Das kann Zeichen von einem Nährstoffungleichgewicht oder Mangel sein. Es könnte auf Kalkmangel hinweisen. Ansonsten sind die Tomaten aber eigentlich ganz gut gewachsen. Klar, bei dieser Hitze lassen sie tagsüber die Blätter etwas hängen. Ein oder zwei Sorten kräuseln die dann auch ein wenig ein. Insgesamt werde ich mich mit dem Gießen mal nach der Empfehlung richten, dass man die auf jeden Fall gießen sollte, wenn die morgens schon die Blätter hängen lassen. Dadurch, dass ich diese verschiedenen Sorten habe, beobachte ich aber auch, dass die durchaus verschiedene Wasserbedarfe haben. Und ja, versuche dem jetzt so gut es geht, Rechnung zu tragen und hoffe, dass sie nicht von Krankheiten oder von den Mäusen dahingerafft werden. Ich habe ja nur samenfeste Sorten hier angebaut und ich werde auch selber da Samen gewinnen, beziehungsweise bin schon dabei. Ich mache das so, dass ich die Tomatensamen fermentiere. Man kratzt da die Tomatensamen aus der vollreifen Tomate heraus, tut sie in kleine Gläschen und bedeckt sie mit Wasser, lässt sie so 2 bis 4 Tage in der Sonne an einem warmen Ort stehen und die Flüssigkeit, die wird dann so ein bisschen trübe, teilweise bildet sich auch oben ein weißlicher Belag und dann spült man sie mit Wasser ab, also ich tue das dann in ein Haarsieb, gieße das da ab und wasche die Samen unter fließendem Wasser und leg sie dann auf ein Löschpapier zum Trocknen aus. Ja, und mir ist es wichtig, von all diesen Sorten dann auch Samen zu gewinnen, damit ich die im nächsten Jahr wieder anbauen kann, beziehungsweise wir verteilen die dann auch auf Saatgutfestivals, wo ich mit der Regionalgruppe Köln von diesem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt dann nächstes Jahr zum Beispiel bei dem in Köln dann teilnehmen werde. Ja, all das macht ziemlich viel Spaß mit den Tomaten. Guckt euch da gerne mal das Bild an. Von ganz klein bis ganz groß sind da die Tomaten abgelichtet, die ich gerade geerntet habe. Macht wirklich was her. Wenn das noch mehr in die Gänge kommt, werde ich vielleicht auch mal versuchen, Tomaten einzukochen. Das ist ja so, dass man dann Tomaten zu viel hat. Ich habe am Haus auch noch zwei Tomaten im Topf stehen. Das ist diese schlesische Himbeere. Auch da habe ich die erste Tomate geerntet. Und das ist eine pinkrote, große Fleischtomate, auch mit einem sehr leckeren, milden Geschmack. Die habe ich deswegen zu Hause in zwei Töpfen gezogen, weil die anfällig für Fremdbefruchtung sein soll. Die steht halt da allein auf weiter Flur neben der anderen schlesischen Himbeere, so dass ich da hoffe, dass da nichts passiert. In dem Tomatenbeet im Schrebergarten habe ich allerdings Hummeln beobachtet, die da von Blüte zu Blüte flogen. Und ich kann jetzt nur hoffen, dass da keine Fremdbefruchtung eingetreten ist. Man sagt, Tomaten sind in der Regel Selbstbefruchter und es wird empfohlen, vor allem von den ersten Früchten, die reif werden, die Samen zu gewinnen. Man selektiert so halt die Frühreife, aber die ersten Blüten sind diejenigen, die am wenigsten wahrscheinlich fremdbefruchtet sind. Ja, deswegen habe ich das jetzt so gemacht und von den ersten Früchten hier direkt Samen gewonnen. Drückt mir die Daumen, dass das klappt. Ich werde von ein, zwei Samen auch dieses Jahr mal eine Keimprobe machen, um zu überprüfen, ob das wirklich funktioniert mit meinem Fermentieren und Trocknen. Ja, ich werde heute Nachmittag nochmal in den Garten fahren, vor oder nachdem ich im See schwimmen war. Weitere Gießaktionen starten und Verblühtes zurückschneiden, bisschen hacken und gießen und nochmal gießen. Und natürlich ernten, wie das immer so ist, einmal nicht genau hingeguckt, schon zwei riesen Zucchini-Keulen an den Pflanzen. Dasselbe galt für diese Gurken, die sich ja teilweise auch gut unter den Blättern verstecken. Da hatte ich dann auch riesige, tönchenförmige Schlangengurken, die nicht so besonders gut schmecken, geerntet. Ja, also ich werde weiter Stangenbohnen ernten und Tomaten ernten. Und in dem einen Beet Verblühtes an Sonnenblumen zum Beispiel abschneiden und verblühte Schafgarbe. Ich wünsche auch euch viel Freude im Garten und bis zum nächsten Mal. Eure Ulrike.